Hör mal, Frank, du siehst ganz schön abgehungert und hungrig aus. Hast du heute noch nichts gegessen?
Du, das liegt ja an meinem letzten Urlaub, ja, den habe ich in einer Null-Kalorien-Zone verbracht. Ja.
Und das
hat mich dann doch ganz schön zur Auszehrung gebracht. Ja.
Nicht, dass du noch in eine Ketoazidose abrutschst, ja, ne? Für alle, die es nicht wissen.
Mit diesem Säure-Basen-Quatsch. Du willst ja jetzt nicht, wenn ich heute hier einen Podcast über Säure-Base-Haushalt mache, dann wird ganz schlecht. Das ist der Thema, mit der ich mich am wenigsten auskenne, ja.
Aber du bist ja dafür gnadenlos. Siehst du aber sehr freundlich aus und
bist
nicht
ja,
sauer.
Du bist ja gnadenlos. Okay, also lass uns über den Säure-Basen-Haushalt reden.
Heute. Cool, freue ich mich.
Sag mal, Säure-Basen-Haushalt, jetzt verrat mir doch mal, wozu brauchen wir eigentlich sowas Chemisches, so eine verschissene, Entschuldigung, chemische Nummer im menschlichen Körper? Säure-Basen-Haushalt, ich verstehe es nicht. PH 7, alles Roger, müsste doch eigentlich, ja... Die einfachste Lösung.
Ja, da sagst du was. Aber du hast vollkommen recht. Die Frage zu Beginn, warum eigentlich Säure-Base-Haushalt und warum ist es für uns so wichtig? Aber es ist ganz simpel, denn im Grunde der pH-Wert, um dann nochmal schnell zurück in die Chemie zu kommen, ne, als potenziales Hydrogenatus, also letztendlich ein Wert, mit dem man beschreiben kann, wie viel Säure oder Base in einem Gewebe, in einem System vorliegt, ist für den menschlichen Organismus extrem wichtig, denn Enzyme, Hormonrezeptoren, aber auch Blutgerinnung, Eiweiße, ja, funktionieren für den Menschen eigentlich immer nur in einem ganz engen Korridor, wenn es um den pH-Wert geht. Und deshalb ist der Säure-Base-Haushalt für den Menschen überlebenswichtig.
Genau, ich habe da was gehört, diese Enzyme haben so ein pH-Optimum, nennt man das. Ne?
Genau.
Also, ne, die funktionieren nicht, wenn der pH-Wert zu hoch oder zu niedrig ist, dann stellen die ihre Funktion ein. Das heißt, der Körper muss tatsächlich ja den pH-Wert in einem ganz bestimmten Bereich halten, damit überhaupt alles funktioniert, der ganze Stoffwechsel funktioniert. Ne?
Richtig. Und da der magische Bereich, um direkt mal eine Zahl zu nennen, die sollte man doch auch kennen als Mediziner, auch als Medizininteressierter, 7,35 bis 7,45. Das ist der pH-Wert, in dem sich unsere biochemischen Systeme pudelwohl fühlen.
Also leicht im alkalischen Bereich, ne?
So
als Chemiker betrachtet. Ne? Also nicht im pH 7, sondern ein bisschen in den alkalischen Bereich verzogen. Aber pH-Werte sind ja dieser negativ-dekadische Logarithmus der Wasserstoff-Ionen-Konzentration, wenn ich mich da noch richtig an meine Schulchemie erinnere. Also es geht um Protonen, ja, also um H-Ionen, die da rumschwirren. Und die haben natürlich auch Gegenspieler, ja. Also wo was Plus ist, muss auch was Minus sein. Und was sind jetzt eigentlich die Gegenspieler dieser Protonen im menschlichen Körper? Also das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also Protonen kann ich verstehen, das sind Säuren, die da irgendwie reingekippt werden und das würde den pH-Wert senken. Die muss ich also in irgendeiner Weise bekämpfen.
Ja. Richtig, genau. Und da, wo Plus ist, muss auch Minus sein. Und das sind die sogenannten Anionen, ne? Also negativ geladene Teilchen, die diesen H-Plus-Ionen entgegenwirken. Das ist aber weitaus mehr als eben ein einziges Molekül.
Das können verschiedene sein. Ne? Das ist schon mal eine wichtige Sache. Ne? Also wenn wir vom pH-Wert von den Protonen reden, das sind immer Protonen. Ne? Protonen machen sauer, ne? Aber bei den Anionen haben wir halt ganz verschiedene. Eine der wichtigsten ist zum Beispiel HCO3-. Ja?
Total.
Ja, also das
Carbonat,
Hydrogencarbonat,
genau.
Anion. Ja, also jetzt haben wir gesagt, die Dinger sind notwendig. Jetzt Regulation oder fangen wir mal vielleicht mit den verschiedenen Zuständen an. Ne? Also wenn ich jetzt mal diesen pH 7,35 als Normwert ansetze, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten grundsätzlich erstmal. Entweder ist es zu sauer, ja, Azidose. Oder zu alkalisch, also pH-Wert größer als 7,35, das wäre eine Alkalose. Ja, Azidose, Alkalose. Jetzt hast du mir aber im Vorfeld irgendwie dieses wunderbaren Podcast gesteckt. So einfach läuft der Hase nicht. Man kann diese beiden Begriffe sogar nochmal unterteilen, ja.
Ja, total. Also da sind wir ja fast schon mitten in der klinischen Medizin des Säure-Base-Haushaltes. Und du hast es gesagt, wenn der pH-Wert absinkt unter 7,35, dann handelt es sich um eine Übersäuerung. Fachbegriff schön gerade formuliert, Azidose. Und da gibt es verschiedene Zustände, über die wir, glaube ich, nachher nochmal ein bisschen detaillierter reden. Aber um es mal auf den Punkt zu bringen, immer wenn zu viel Säure vorliegt, ja, durch welchen Zustand auch immer, ich sage jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel Anhäufung von Laktat, ganz häufige Situation, ne? Also ein Stoff, der auch im Grunde ein Säureäquivalent abspaltet, also auch ein Proton abspaltet, dann kommt es zu dieser Übersäuerung. Auf der anderen Seite, wenn im Stoffwechsel oder, und da müssen wir auch gleich drüber sprechen, oder im Gasaustausch etwas vorkommt, was eben Säure klaut, ja, oder es kommt zu einer basischen Verschiebung, sprechen wir von der Alkalose. Also zwei Richtungen, in die es gehen kann.
Das heißt, grundsätzlich gibt es jetzt irgendwie zwei Systeme, so wie ich das verstanden habe, oder zwei Möglichkeiten, wie dieser pH-Wert irgendwie beeinflusst werden kann. Einmal durch den Stoffwechsel, ne, selbst, also werden irgendwelche Protonen erzeugt, das ist ja Laktat schon gesagt, ne? Also Stoffwechselvorgänge erzeugen Säuren, ja, und dann gibt es die Möglichkeit, dass halt die Atmung da noch mitmischt, ne? Also es sind sozusagen die beiden großen Faktoren, die einen Einfluss auf den pH-Wert haben. Einmal der Stoffwechsel, ne, der ständig irgendwie Protonen erzeugt, beispielsweise Laktat, oder halt auch mal Laugen erzeugt, ja, das geht auch, ja, durch enzymatische Vorgänge. Und dann andererseits die Atmung, mit der ich dann halt auch Protonen rein- und rausschmeißen kann, flapsig gesagt. Genau.
Ja, aber es ist genau richtig. Also das heißt, merken sollte man sich vor allem die Niere als Ausscheidungsorgan und die Lunge als, ja, Atemorgan sind eben maßgeblich beteiligt am Säure-Base-Haushalt und können sowohl, das muss man jetzt auch wissen, können sowohl physiologisch, also im Rahmen ihrer normalen Organtätigkeit, den pH-Wert und den Säure-Base-Haushalt beeinflussen, als auch natürlich bei Störungen diesen beeinflussen. Und das ist immer für einen Kliniker natürlich super interessant festzustellen, auf welcher Ebene liegt nachher die Störung. Das ist wirklich eine spannende Materie.
Jetzt frage ich dich mal ganz doof, wie merkt der Körper eigentlich, dass er sozusagen nicht den richtigen pH-Wert hat? Also wenn wir jetzt davon reden, dass das Ganze gesteuert wird, ne, also dass irgendwie Alkalose und Azidose gesteuert werden müssen oder dieser pH-Wert, das pH-Optimum gesteuert werden muss, dann muss ja irgendwie was dem Körper sagen, jo, du bist zu sauer oder du bist zu alkalisch. Wie funktioniert das?
Ja, also das ist wirklich auch eine echt spannende physiologische Frage. Im Grunde gibt es verschiedene Sensoren natürlich im Körper, die mit unserer Hämostase zusammenhängen. Einerseits natürlich im Bereich des Hypothalamus. Jeder kennt diesen Ort im Hirn, wo letztendlich Gleichgewichte reguliert werden. Das heißt, von dort aus gibt es eine Steuerfunktion. Aber vor allem funktioniert es natürlich auch über die Endprodukte, die so anfallen im Säure-Base-Haushalt. Und ich sag mal, beispielsweise sind wir natürlich schon tief in den Systemen. Wenn jetzt ein Stoff anfällt, der bei übermäßiger Säure, bei übermäßigem Säureanfall dazu führt, dass vermehrt CO2 entsteht, dann muss es abgeatmet werden. Und über diesen Regelkreis zum Beispiel stellt der Körper fest, dass zu viel von diesem Äquivalent da ist, atmet es ab und dann wird über das Organ gegenreguliert.
Aber ich habe nicht so eine zentrale Oberbehörde quasi, die im Kopf sitzt und sagt, hey, du bist zu sauer, du bist zu alkalisch, jetzt muss was geschehen.
Ja, so diese große Kommandozentrale gibt es nicht, ne? Das heißt ergo ein Schalter, den man an- und ausstellt, sondern es ist wirklich ein sehr empfindliches Gleichgewicht, was von ganz vielen, Kontrolleuren mit beeinflusst wird, ne? Und die befinden sich eben in allen Organsystemen, die wir eben schon genannt haben.
Wäre auch ein bisschen kompliziert, denn sonst müsste ich ja fast an jeder Körperzelle quasi einen kleinen Sensor haben, ne, der mir meldet, hey, pH stimmt nicht und daraufhin dann irgendwelche Hormone oder nervale Reaktionen lostritt. Absolut. Ist aber nicht so. Ne?
Genau.
Gut, jetzt haben wir über Azidose und Alkalose geredet und auch über die beiden wesentlichen Einflussfaktoren, also die beispielsweise Atmung und die Nieren, die da mitspielen. Jetzt unterscheidet man bei Alkalose und Azidose zwei Zustände, nicht einmal die respiratorische, ne, und einmal die metabolische Seite. Und das gibt es sowohl für die Azidose als auch für die Alkalose. Kannst du die Begriffe mal auflösen? Respiratorisch, metabolisch, also was steht für was?
Ja, super. Also eine wirklich schöne Frage an den Intensivmediziner, weil tatsächlich, ne, in unserem täglich Tun dreht sich vieles um diese Zustände. Und wir fangen mal ganz einfach an bei den respiratorischen Störungen. Der Name trägt es ja in sich. Das heißt, wir sprechen hier von einer durch das Atmungssystem beeinträchtigten Säure-Base-Situation. Und um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, stellen wir uns mal vor, wir müssen einmal wissen, es gibt ein wichtiges Puffersystem im Blut, da müssen wir vielleicht nochmal kurz vorher erwähnen, das ist ja praktisch der Puffer bestehend aus Wasser und CO2, Bicarbonat-Puffer, und es gibt praktisch immer ein Gleichgewicht aus CO2 und H2O und dem H3O+ und Hydrogencarbonat. Ne? Das ist also ein wichtiges Gleichgewicht. Und da kann die Atmung signifikant Einfluss drauf nehmen, nämlich durch die Elimination oder das Zurückhalten von CO2 und auf den Punkt gebracht. Zum Beispiel, wenn jetzt von dem CO2 zu viel im Blut bleibt, wir das also nicht mehr wegventilieren können. So eine Störung wäre zum Beispiel eben verminderte Atemfrequenz. Ne? Wir haben eine Vergiftung zum Beispiel mit Opioiden als Beispiel. Es kommt zu einer verminderten Abatmung von CO2. Es steigt im Blut an. Es löst sich mehr von diesem Produkt in Richtung Säure und dadurch kommt es zu einer sogenannten respiratorischen Azidose bei Retention von CO2. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich ziemlich einfach, wenn man dieses Gleichgewicht einmal verstanden hat, was sich da chemisch ergibt.
Also dadurch, dass das Atemsystem gestört ist, habe ich dann eine Azidose, weil ich halt weniger CO2 abatme. Und CO2 halt im Blut, ja, wenn es in Lösung geht, zur Kohlensäure.
Kohlensäure, wird, genau.
Der Name also sagt Protonen, sehr schön. Protonen abspaltet, ja, und dadurch halt den pH-Wert dann senkt. Ja, was sind so die typischen Auslöser denn für eine respiratorische Azidose? Also welche Krankheiten können denn in eine respiratorische Azidose führen?
Genau, also eine respiratorische Azidose haben wir praktisch immer dann, wenn einfach die CO2-Elimination nicht mehr ausreichend ist durch unser Atmungssystem. Beispielsweise kann zum Beispiel ein Lungenödem vorkommen, das heißt eine Überbelastung des Herz-Kreislauf-Systems mit Rückstau, das sogenannte Asthma cardiale. Es kommt zu einer fehlenden Diffusion des CO2s in die Alveolen, dadurch verbleibt davon mehr im Blut und es kommt eben zum Anstieg des CO2s und der Kohlensäure und damit zu der metabolischen Azidose. Dann natürlich die hypopnöischen Erkrankungen, also immer wenn zu wenig ventiliert wird, zum Beispiel beim Schlafapnoe-Syndrom kann das passieren, bei der Vergiftung, bei der Intoxikation, das wären so Situationen. Oder natürlich auch, wenn wir ertrinken. Ne? Also das ist dann zwar vielleicht nicht mehr die Störung, die man erkennt, weil jemand schon ertrunken ist, aber wenn man eben kein CO2 mehr los wird, weil Wasser in die Lunge eingedrungen ist, dann entgleitet eben der pH-Wert auch in Richtung respiratorische Azidose.
Also ganz flapsig gesagt, ich atme weniger, werde sauer.
Richtig. Ja, ganz einfach.
Okay, genau. Habe ich verstanden. Jetzt gehen wir mal auf den Gegenzustand ein. Ja, das wäre ja dann die respiratorische Alkalose. Ja, also wenn der pH-Wert aufgrund einer atembedingten Einflusses dann halt steigt. Und was passt da denn los bei einer respiratorischen Alkalose?
Ja, da ganz typisch die Hyperventilation oder die tachypnöische Atemstörung. Das bedeutet immer, wenn wir sehr viel schnell und tief einatmen, also sprich ein hohes Atemminutenvolumen haben, dann atmen wir sehr viel CO2 ab und der Partialdruck, um da nochmal eben einen Fachbegriff zu nennen, im Blut für CO2 nimmt ab, was wiederum dazu führt, dass das Blut eben alkalotisch wird. Also gerade die Hyperventilation, ne, jemand hat Panik, Stress, atmet sehr schnell, führt eben dazu, dass der pH-Wert ins Alkalotische kippt und das wiederum hat dann eben auch weitreichende Veränderungen, die damit einhergehen.
Ich liebe es, wie du alkalotisch sagst.
Das alkalotisch, ja.
Die Lotti. Mein alten Anatomie-Prof, der das auch mal, der alles glottisch macht.
Ja.
Ja, glottisch.
Die Physiker.
Ja,
die Physiker also und die Chemiker,
ganz,
die
ganz sagen. Heftig. Also respiratorische Alkalose habe ich verstanden. Also Hyperventilation hast du gesagt, was ist denn da los eigentlich?
Ja, Hyperventilation ist erstmal ja nur eine Beschreibung eines vermehrten Atemminutenvolumens, meistens getriggert durch psychische Stressoren, Panik beispielsweise. Das kann aber ein eigenes Erkrankungsbild sogar sein. Also wenn jemand, sag ich mal, auf irgendeinen Reiz nicht adäquat reagiert, verfällt er in eine Hyperventilationspanik. Das wiederum sorgt eben dafür, dass man diese Alkalose bekommt und typischerweise, um das klinische Bild nochmal zu nennen, ne, diese Patienten, häufig junge Patientinnen, die präsentieren sich dann eben panisch, so ein bisschen vigilanzgemindert, also sprich leicht komatös, hektisch und haben manchmal auch sogar so eine Pfötchenstellung, ne, das heißt so eine Tetanie, die Muskeln verkrampfen. Und das ist ein ganz charakteristisches Erkrankungsbild, bei dem man eben auch schön in der Blutgasanalyse, die übrigens ja das Mittel der Wahl ist, um den Säurebasenhaushalt zu evaluieren, kann man dann eben schön sehen, wie die Patienten respiratorisch alkalot sind. Also der pH-Wert manchmal so bei 7,5, 7,6 ist.
Ist ja aber nicht die einzige Ursache, ne, einer respiratorischen Alkalose. Was gibt es denn da noch? Also ich habe mal gehört, dass es irgendwie auch ein Höhenaufenthalten dazu
ganz spannend
kann.
Ja. Genau, ja. Die sogenannte Höhenalkalose, da sprichst du was Spannendes an, ne? Für alle, die jetzt gerade unseren Podcast auf 3000 oder 4000 Meter Höhe hören, ist ja nicht so unwahrscheinlich, ne? Abends im Skigebiet nach dem Après nochmal so einen Flex-Talk sich reinziehen. Die Höhenalkalose, da haben wir praktisch eine kompensatorisch gesteigerte Hyperventilation aufgrund des verminderten Sauerstoffpartialdrucks, das heißt, unser Organismus versucht, das verminderten Partialdruck an Sauerstoff zu kompensieren mit einer beschleunigten Atmung, ja, und das macht leider dann parallel als Negativ-Kollateralproblem eine CO2-Abatmung und das nennt man dann eben Höhenalkalose. Das ist der Fachbegriff, der dadurch zustande kommt. Gewöhnt man sich übrigens über Wochen bis Monate dran.
So, jetzt kommen wir bei beiden Sachen mal zu einer ganz, ganz wichtigen Geschichte, weil der Körper ist ja nicht ganz wehrlos, ne? Aber sowohl bei einer respiratorischen Alkalose und auch bei einer respiratorischen Azidose. Jetzt gibt es etwas, das nennt man dann Kompensation. Ja, also man kann also solche Säure-Basen-Haushaltsstörungen auch kompensieren. Du hast ja eben andere Systeme, die den pH-Wert mitregulieren, ins Spiel gebracht, insbesondere die Niere. Was passiert denn jetzt? Nehmen wir mal die respiratorische Azidose als Beispiel. Wie kann der Körper jetzt sozusagen gegen diese Azidose vorgehen, wenn er die Lunge aus dem Spiel lässt? Wie kann er sie kompensieren?
Ja, das ist genial, denn ein gesunder Mensch, ein gesunder Organismus, der hat eben die Möglichkeit, ja, eins zu machen, nämlich immer, wenn es zu einem Überwiegen von Säureäquivalenten kommt, irgendwo anders zum Beispiel Puffersubstanz zurückzuhalten. Und das wäre in diesem Fall eben über die Niere zu bewerkstelligen. Die Niere ist in der Lage, Bicarbonat zurück zu resorbieren, zu filtrieren. Und das wiederum steht dann als Puffersubstanz dem H+ entgegen und verschiebt eben das Gleichgewicht wieder in Richtung normalem pH-Wert. Und wenn das gut gelingt und eben auch ausreichend gelingt, dann spricht man von einer kompensierten respiratorischen Azidose.
Genau, die ist dann metabolisch kompensiert. Ne? Das ist also irgendwie das Trick in der Sache. Das heißt also, respiratorisches und metabolisches System können sich gegenseitig so ein bisschen in die Arme greifen, ja, und das halt entsprechend gegenkompensieren. Das ist eigentlich ganz schlau. Ne? Also wenn die, mal ganz flach gesagt, irgendwie die Lunge in den Vorwärtsgang geht, geht die Niere dann in den Rückwärtsgang und umgekehrt. Ja, also auf diese Weise werden halt die Ionenverschiebungen dann versucht, durch das jeweils andere System dann wieder auszugleichen und dadurch den pH-Wert wieder in einem gewissen Rahmen zu halten. Allerdings muss man sagen, das funktioniert natürlich immer nur so lange, wie dieser Kompensationsmechanismus einigermaßen gut läuft. Und es gibt dann natürlich auch eine Entgleisung. Ja, wenn es dann halt nicht mehr funktioniert, dann hat man tatsächlich dann auch einen manifesten Einfluss auf den Blut-pH, den man dann halt auch messen kann.
Absolut, genau.
Kannst du mir das Ganze mal für die Kompensation der respiratorischen Alkalose auch nochmal vorbeten? Also wie würde ich denn jetzt als Körper die respiratorische Alkalose, also den gestiegenen pH-Wert durch zu viel CO2-Abatmung, wie würde ich den denn kompensieren?
Genau, also wenn es zu einer respiratorischen Alkalose kommt, wir haben also zu viel CO2 abgeatmet und es kommt zu einer basischen Verschiebung, dann hat der Körper die Möglichkeit, letztendlich nur kurz überlegen, zu wenig H+, also Säureäquivalente praktisch zurückzugewinnen, was auch letztendlich renal funktioniert und so kann dann entsprechend diese Hyperventilation kompensiert werden. Das dauert allerdings eine gewisse Zeit, ne? Das ist jetzt nichts, was eben sofort anläuft.
Cool. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Also wir haben jetzt eben gehört, also es gibt eine respiratorische Azidose, eine respiratorische Alkalose und dasselbe habe ich jetzt metabolisch auch. Also die Lunge ist jetzt erstmal wieder aus dem Spiel genommen und jetzt ist der Körper oder beziehungsweise der Stoffwechsel derjenige, der irgendwie hier den Loser macht. Und auch da habe ich dann eine Azidose und eine Alkalose und die nennt sich in dem Fall halt metabolische Azidose. Oder metabolische Alkalose.
Jawohl.
So, genau. Jetzt gucken wir uns die nochmal genauer an. Was ist jetzt mit der metabolischen Azidose los?
Ja, also das ist ja praktisch ja eine stoffwechselbedingte Übersäuerung des Blutes. Und da muss ich tatsächlich als Kliniker auch sagen, das ist mit das Häufigste, was wir sehen, gerade in der Intensiv- und Notfallmedizin, weil eben das ein sehr breites Spektrum ist an Übersäuerungsmöglichkeiten, die so auftauchen. Nur um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Das Häufigste, was man wahrscheinlich auch in der Notfallmedizin sieht, ist sicherlich so die Ketoazidose, das heißt durch Ketonkörperanfall im Rahmen eines Diabetes mellitus durch absoluten Insulinmangel, dann oft noch Nahrungskarenz, kommt es eben zum Anfall von Ketonkörpern, die wiederum haben Säurepotenzial und lassen den Stoffwechsel eben massiv in Richtung Azidose entgleiten. Ne? Ist ja klar, spielt sich auf Stoffwechselebene ab und deshalb mit die häufigste Störung. Was wir auch sehr häufig sehen, ist das Anhäufen von Wasserstoffionen durch Laktat, wie eben schon genannt. Immer wenn ein Schockzustand entsteht, ja, ein Patient hat irgendeine Form des Schocks, also eine Minderversorgung mit Sauerstoff im Gegensatz zum benötigten Bedarf, dann kommt es irgendwann zum Anhäufen des Laktates, kennen wir noch aus dem anaeroben Glukosestoffwechsel und das wiederum bringt leider auch immer Milchsäure, ein Säureäquivalent mit und sehen wir wirklich sehr, sehr häufig als Ursache. Seltenere Ursachen, die zu einer metabolischen Azidose führen, klar, das sind akute Nierenversagen, ne? Das heißt, wenn die Niere nicht mehr in der Lage ist, Bicarbonat zurückzufiltern, es zu einer Säureretention kommt, dann haben wir da praktisch das Problem, sprechen wir praktisch von einer renalen Azidose, dann Verlust von Bicarbonat durch Diarrhöen, also immer wenn viel Äquivalente verloren gehen über den Magen-Darm-Trakt. Und ansonsten gibt es noch Vergiftungen, die gerne mal eine Rolle spielen, mit zum Beispiel Salicylat oder auch der Klassiker Methanol-Vergiftung, ne? Fuselalkohol, der irgendwie schlechte Qualität hat.
Methanol muss mir jetzt mal erklären, wieso Methanol ist doch ein Alkohol, ist doch keine Säure. Also im Prinzip sollte doch auf den pH-Wert keinen großen Einfluss haben. Oder täusche ich mich da?
Ja, da täuschst du dich leicht, denn es gibt ja ein Abbauprodukt vom Methanol, und das ist die sogenannte Ameisensäure. Da haben wir es wieder. Denn das Methanol wird eben relativ zügig, vor allem in der Leber, umgebaut zu Ameisensäure, eines der ersten Abbauprodukte, nachher zu Formaldehyd. Und die Ameisensäure ist natürlich hochgradig azidot, eine starke Säure und lässt eben den Blut-pH relativ schnell auch eben kippen in Richtung Azidose. Ne? Da wundert man sich, dass der Alkohol das machen kann. Das kann übrigens Ethanol genauso machen, ne? Nur nicht in so einem Potenzial wie Methanol.
So, jetzt gibt es was ganz Interessantes. Ne? Also diese metabolische Azidose versucht der Körper jetzt auch zu kompensieren. Wir hatten ja eben gesagt, er nimmt über den Gegenspieler das andere System zu Hilfe. In dem Fall also die Atmung. Und das ist auch ganz interessant, weil das jetzt klinisch natürlich irgendwie so ein bisschen die Symptomatik aufpimpt. Denn wenn ich jetzt halt zu viel Säure oder einen zu geringen pH-Wert im Blut habe, versuche ich jetzt durch die Atmung das Ganze wieder zu kompensieren. Und das mache ich nämlich genau durch die Aktion, mit der ich eben sozusagen die respiratorische Alkalose erzeugt habe. Denn ich mache erstmal eine Hyperventilation, ja, und versuche halt sozusagen dadurch vermehrt Protonen loszuwerden.
Ja,
kannst du mir das mal ein bisschen erklären? Wie wird das jetzt sozusagen angetriggert? Also Körper merkt, shit, ich habe zu viel Protonen an Bord. Ja, und wie wird das Atemzentrum da sozusagen auf die Reise geschickt?
Ja, das ist also wirklich genial, muss man sagen. Da lässt sich schön die Brücke wieder schlagen zum Kohlensäurepuffer. Und zwar muss man sich einfach vorstellen, es kommt zum Anstieg der H+-Ionen und das drängt das chemische Gleichgewicht der Kohlensäuregleichung, die wir eben ja schon genannt haben, also ne, CO2 plus Wasser zu Bicarbonat und eben H+, in die Richtung CO2. Und dadurch fällt letztendlich einfach mehr CO2 an, weil entsprechend eines Fließgleichgewichtes die Reaktion in Richtung CO2 gedrängt wird. Das erhöhte CO2, ja, meldet sich bei den Chemorezeptoren in unserem Atemzentrum, treibt die Atemfrequenz nach oben und es kommt zur sogenannten kompensatorischen Hyperventilation. Spannend wirklich, wenn man das mal klinisch gesehen hat, weil es gibt einen ganz eigenen Namen für diese Atmung, die typisch ist für Menschen, die in so einer schweren metabolischen Azidose verweilen. Kennst du den noch, den Namen?
Ich glaube, es hatte irgendwas mit Kussmaul zu tun, wenn ich mich nicht recht täusche.
Richtig, genau. Kussmaulatmung. Das ist also das, was man darunter versteht. Lustigerweise, dieser Begriff Kussmaul, können wir ja direkt die Brücke schließen. Weißt du, wofür das noch steht?
Nee, muss ich passen.
Weil tatsächlich ist die Kussmaulatmung auch ein Akronym, denn es steckt praktisch in diesem in diesen Begrifflichkeiten oder in den Buchstaben dieses Wortes stecken die großteiligen Ursachen einer metabolischen Azidose. Das K steht für die Ketoazidose, das U für die Uremie, dann haben wir das S für die Salicylintoxikation, das M für Methanol, das L ist zum Beispiel Laktatazidose. Das ist ganz witzig. Also dieses Kussmaul ist einerseits ein Eigenname, ne, Adolf Kussmaul, aber lustigerweise auch ein Akronym für die Ursachen. Das passt also sehr schön, um sich das zu merken, wenn man nicht mehr weiß, was für Ursachen es so gibt für metabolische Azidosen. Einfach die Buchstaben belegen mit den Wörtern und hat man schon einen Großteil abgedeckt. Das ist ganz spannend.
Kussmaul übrigens ein bedeutender deutscher Mediziner und nicht etwa irgendwie jemand, der besonders gut rumknutschte. Ja.
Also wer weiß, vielleicht hat er das auch gekonnt.
Die falsche, ne? Röhre bekommen. Gut, jetzt haben wir die metabolische Azidose abgehakt. Jetzt gehen wir doch mal zur metabolischen Alkalose.
Also genau.
Das Gegenteil, also ja. Erhöhung des pH-Werts durch irgendwelche Stoffwechselvorgänge. Was ist denn da los?
Ja, da muss man nochmal unterscheiden. Also es sind wirklich eher seltene Störungen, die wir wirklich nicht so besonders häufig sehen in der Klinik. Aber da muss man nochmal unterscheiden zwischen Additionsalkalose und Subtraktionsalkalose. Jetzt sind wir schon wieder in der Mathematik. Jetzt haben wir Physik, jetzt haben wir Chemie, jetzt haben wir Physio, jetzt haben wir auch noch Mathematik. Aber die Additionsalkalose, da hat man praktisch eine übermäßige Zufuhr basischer Äquivalente. Ja, und bei einer Subtraktionsalkalose hat man den Verlust von Säureäquivalenten. Was heißt das in der Praxis? Ja, zum Beispiel Erbrechen verliert sehr viel Magensäure. Wenn jemand Erbrechen herbeiführt, kommt es dann eben zum Verlust von Säureäquivalenten, die nachgesteuert werden müssen im Magen. Und das wiederum macht dann eine Alkalotisierung des Blutes. Das wäre da so eine Möglichkeit. Oder man hat eine Intoxikation mit irgendeiner Base und es kommt zu einer vermehrten Aufnahme dieser Puffer oder dieser Basensubstanz und damit einer Verschiebung des pH-Wertes ins Alkalotische. Also Addition und Subtraktion sind da die großen Stichwörter.
Gut, also Verlust von Säuren kommt bei einer Sache vor, die jetzt gar nicht mal so selten ist. Das ist nämlich in dem Moment, wo die Leute halt sehr stark erbrechen und über einen langen Zeitraum erbrechen. Denn ja, wie wir alle wissen, im Magen wird eine sehr starke Säure gebildet, da werden Protonen erzeugt, ja. Und wenn ich Magensäure verliere, dann ändert sich auch das pH-Gleichgewicht, muss natürlich in massiven Mengen gestehen, des menschlichen Körpers. Und dann kann tatsächlich eine metabolische Alkalose, also bei einem anhaltenden Erbrechen oder beispielsweise bei einer Magensaftdrainage, also einer kontinuierlichen Ableitung dieser Säure, kann dann auftauchen. Gibt es da noch andere, ich sag mal, Veränderungen, die eine metabolische Alkalose auslösen können?
Wenn wir halt eine Vergiftung haben mit Basen, ne, also wenn jemand ständig basische Substanzen zuführt, ich meine, das sind jetzt keine typischen Alltagssituationen, aber dann könnte natürlich auch durch zu viel Addition der pH-Wert sich da in diese eine Richtung drängen, also ne, in eine übermäßig alkalotische Situation.
Genau, Alkalose kann übrigens auch entstehen iatrogen, das heißt also durch ärztliche Therapiemaßnahmen, ja, also beispielsweise durch die Gabe organischer Anionen, ne? Da kann es auch zu einer Alkalose kommen. So, was passiert jetzt mit der Alkalose in der Richtung Kompensation? Versucht der Körper auch die Alkalose respiratorisch zu kompensieren?
Ja, das in einem gewissen Maße funktioniert das natürlich, dass sozusagen durch eine moderate Hypoventilation, die ja jetzt hier sinnhaft wäre, ne, etwas weniger CO2 abgeatmet wird, aber selbstverständlich wird unser Organismus sich davor schützen, jetzt plötzlich in eine Apnoe abzugleiten. Und partiell klappt das, aber das ist ja sicherlich die Störung mit der geringstfügigsten wirklichen Kombination. Ja, das funktioniert eben nur bis zu einem begrenzten Maß, weil wir natürlich sonst eine Oxygenierungsstörung hätten.
Gut, jetzt muss ich die ganzen Sachen natürlich, wenn ich in der Klinik bin, schön, wenn ich die Physiologie begreife, aber ich muss sie vor allem auch messen und muss halt über Messwerte verfügen, um halt den pH-Haushalt beurteilen zu können und zu sagen zu können, ist jetzt eine Alkalose anhängig oder eine Azidose. Da gibt es jetzt ein Untersuchungsverfahren, das ist die Blutgasanalyse, a.k.a. BGA oder BGA,
Astrup
also
genannt.
Das ist quasi das Diagnoseverfahren, das Aussagen halt über die Gasverteilung von Sauerstoff und Kohlendioxid und den pH-Wert und den gesamten Säure-Base-Haushalt macht. Ja, übrigens ab und zu auch von den eingefleischten Klinikern Astrup oder Astrup genannt, Astrup, mal so einfach auf die Schnelle. Und ja, wie mache ich das jetzt? Was passiert denn da? Also wie stelle ich eine Blutgasanalyse an? Ist das schwierig oder kann ich das auf die Schnelle machen?
Ja, also tatsächlich, es ist technisch natürlich nicht einfach und eher ein komplexes Verfahren, aber im klinischen Alltag ziemlich einfach. Ich will nur mal eine kleine Info darüber geben. Es gibt sogar Notarzt-Einsatzfahrzeuge, ne, bei uns in Düsseldorf, die haben so ein Gerät an Bord. Das heißt, man kann schon an einem Unfallort, Einsatzort eine Blutgasanalyse machen. Man entnimmt dafür Blut, idealerweise natürlich, um den Säure-Base-Haushalt plus die Atmung zu beurteilen, arterielles Blut, also aus irgendeiner Arterie oder zumindest kapilläres Blut, und gibt es in ein Gerät, und das Gerät ist in der Lage, eben mit verschiedenen Messverfahren relativ schnell verschiedenste Parameter rauszuschmeißen, mit denen man einen sehr schnellen Überblick über die Stoffwechselsituation von einem Menschen bekommt. Man kann schon fast sagen, es ist fast ein Point-of-Care-Verfahren, ne, POCT, Point-of-Care-Test. Das heißt, man kann das bettseitig machen, und wir haben bei Notfallpatienten unter Umständen schon nach 2 bis 4 Minuten in einem Notfall, wenn wir schnell Blut kriegen, eine Idee, in welche Richtung geht das hier? Haben wir eine Störung auf Stoffwechselebene? Haben wir eine Gasaustauschstörung? Haben wir eine Kompensation? Ist wirklich spannend und gehört ins Handbuch und Werkzeugkasten eines jeden Notfallmediziners.
Also das misst mir dann am Ende, welche Messwerte wird bei so einer Blutgasanalyse mir dann tatsächlich ausgeworfen? Also was kriege ich als Parameter am Ende raus?
Genau, also da gibt es ja verschiedene Apparaturen, aber das Wichtigste ist sicherlich klar, wir wissen sofort, wie ist der pH-Wert, also wie sieht es wirklich um den Säure-Base-Haushalt aus. Wir kriegen ein Ein Partialdruck, meistens fürs CO2, ein PCO2 und ein PO2. Das heißt, wir wissen, wie viel Gas ein- und ausgeatmet wird. Und dann kommen wichtige Werte aus den Puffersystemen dazu, nämlich das Bicarbonat als wichtiger oder als wichtigster Puffer im Blut aus der Kohlensäure-Gleichung. Dann haben wir den sogenannten Base-Exzess, den man auch nicht ganz vernachlässigen darf. Ja,
das muss man jetzt mal erklären. Ja, was ist der Base-Exzess? Ja,
finde ich schön, dass du das nochmal fragst. Also der Base-Exzess ist tatsächlich ein wirklich wichtiger Wert, der für Notfallmediziner dazu dient, zu schauen, wie viel Säuren oder wie viel Basen müsste ich noch hinzufügen, um wieder einen normalen pH-Wert zu kriegen. Das ist also ein relativ theoretischer Wert, mit dem wir aber schnell eben einschätzen können, wie krass entgleist ist der Säure-Base-Haushalt. Das ist also ein theoretischer Wert, der notwendig ist, nur um euch die Definition mal zu sagen, um ein Liter Blut auf einen pH-Wert von 7,4 bei einem konstanten PCO2 von 40 mm Hg zu titrieren.
Und, also du weißt dann im Prinzip, was du an Puffersubstanz auch zusetzen musst, um die Sache wieder einigermaßen zu normalisieren. Ja?
Ja, okay. Das ist wirklich spannend und es gibt halt es ist wichtig, eine Titulierung mit Minus oder Plus. Ja, und immer wenn man Minus hat, weiß man, man ist eigentlich in einer Säuresituation. Das heißt, es fehlen Basen, ne? Es steckt ja Base-Exzess, ne? Basen-Exzess. Man hat also sozusagen eine Schuld, eine Basenschuld und wenn das Wert positiv ist, dann weiß man, man hat zu viele Basen. Ne? Deshalb hat man in der Regel auch einen negativen Wert bei einer Azidose vorliegen.
Welche, ich sag mal, pharmakologischen Werkzeuge haben wir jetzt in der Medizin, um mit diesen pH-Wertentgleisungen eigentlich umzugehen? Ich meine, ich kann dem Patienten ja schlecht sagen, jetzt kompensier mal ein bisschen respiratorisch oder kompensier mal ein bisschen metabolisch, dann wird es schon wieder und tschüss, einmal Schulterklopfen, sondern ich muss ja jetzt was tun. Also was kann ich jetzt gerade in der Notfallmedizin tun, um einen entgleisten Säure-Base-Haushalt wieder zu stabilisieren, beispielsweise bei einer Azidose?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir wollen ja immer eine Konsequenz aus dem Messen und der Diagnostik haben. Und wie du gefragt hast, bei der Azidose, da kann man zum Beispiel relativ schnell Puffer dazugeben. Ja, das heißt, wir können intravenös Puffersubstanzen verabreichen, zum Beispiel Natriumhydrogencarbonat, NABIC auch genannt kurz, 8,4%, eine Lösung, mit der wir sehr schnell Puffer zur Verfügung stellen und eben rasch den pH-Wert wiederherstellen können. Das Wichtigste ist natürlich immer zu versuchen, wo ist die Ursache und können wir diese Ursache behandeln. Das heißt, wenn wir in der Blutgasanalyse eben sehen, ja, hat er eine respiratorische Störung, dann würden wir dort angreifen, kurz- oder mittelfristig, also zum Beispiel beatmen, den Atemantrieb absenken oder eben eine invasive Beatmung durchführen. Wenn wir wissen, dass der Stoffwechsel entgleist ist, beim Schock würden wir den natürlich behandeln, aber ganz kurzfristig können wir eben puffern, sehr, sehr wichtig zu wissen. Man könnte auch Säure dazugeben, das ist in der Regel aber im Alltag extrem selten nur notwendig.
Ja, also das heißt, man macht schon eine sehr ursachenorientierte Therapie.
Total.
Na klar, ich meine, pH-Wert ist jetzt nicht sozusagen Laborkosmetik, dass ich sage, okay, ich muss jetzt den pH-Wert in einem richtigen Bereich haben, sondern es geht erstmal darum, die Ursache anzugehen und dann halt auch beispielsweise orientiert am Base-Exzess dann entsprechend Maßnahmen zu ergreifen, um den pH-Wert etwas schneller noch in den Normbereich zu kriegen, als Akutmaßnahme quasi. So, dieses Natriumhydrogencarbonat hattest du erwähnt, das ist jetzt gar nicht so eine, ich sag mal, exotische Sache, ne? Klingt jetzt exotisch, ne? Ist aber im Prinzip so der gute alte Backsoda.
Ja? Genau.
Hat Oma früher zum Backen verwendet, ja, heute nimmt der Notfallmediziner, ja. Also nichts, was jetzt irgendwie sozusagen High-Class wäre, sondern ganz einfaches
Small-Molecule-Chemie,
ja, billiger Stoff, ja, der dann halt in Form von Infusionen halt zugegeben wird. Was machst du jetzt bei einer Alkalose? Da wirst du jetzt kein Bicarbonat geben. Das wäre ja dann die falsche Therapie.
Genau, richtig. Da muss man dann auch ein bisschen aufpassen, weil dann kann man unter Umständen, ne, gerade wenn es jetzt irgendwie wenn es dann zu viel ist, kann das natürlich auch das Puffersystem wieder überladen. Also bei einer Alkalose, da muss ich halt auch, also immer bei einer Alkalose ist meistens ein bisschen mehr Zeit übrig, um die Ursache zu suchen und dann kann man eben die Problematik auch ursächlich behandeln. Ne? Also wenn jemand hyperventiliert beispielsweise und dadurch eine respiratorische Alkalose erleidet, dann bremst man dem eben einfach in der Atmung die typische Rückatmung in die Plastiktüte. Ne? Der Klassiker bei Hyperventilation führt dann eben auch schnell wieder zu einem Anstieg oder zu einem Abfall des pH-Wertes, eher gesagt, also wieder in Richtung Normal oder zumindest in Richtung Azidot. Und deshalb versucht man da eher eben die Störung auf Ebene der Ursache zu behandeln, anstatt jetzt da eine Säure hinzuzugeben. Das würde man nur machen, wenn es wirklich eine chronische metabolische Problematik ist.
Man kann über die Nieren auch so ein bisschen, ne, über die Nierenausscheidung in den Prozess eingreifen. Also ja. Nieren sind schon ein wichtiger Player. Das heißt also, wenn du pharmakologisch versuchst, Azidose, Alkalose zu behandeln, kannst du die Nieren quasi als Ausscheidungsinstrument ja, missbrauchen oder gebrauchen, wie genau. man es betrachtet. Also es ist immer eine ganz gute Nummer, über die Diurese sozusagen noch zusätzliche, zusätzliche Änderungen des pH-Werts zu erzielen. Ja, also ich, ohne jetzt ins Eigenlob zu verfallen, denke ich, wir haben einigermaßen das Ding abgehandelt. Und ich hoffe, ihr habt es auch verstanden draußen an den Knopfhörern. Und wenn ihr noch ungeklärte Fragen zum Säure-Basen-Haushalt habt, dann trinkt doch einfach mal eine kleine Flasche Salzsäure. Ja, dann dürfen diese Fragen rasch versiegen. Nein, bitte macht das nicht. Ja, das wäre jetzt der falsche.
Lass die Finger.
Lass die Finger davon, ja, von irgendwelchen Säuren. Aber denkt daran, der pH-Wert ist halt ein relativ zentraler Aspekt irgendwo des menschlichen Körpers. Also vernachlässigt ihn nicht. Ja, in diesem Sinne würden wir uns jetzt mal einfach ausklinken, ne?
Ja, die zwei Kussmäuler verabschieden sich und wünschen euch einen pH-neutralen Abend.
Bis dahin, ciao.
Ciao.